Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind die Juristin Laura Baudenbacher und der IT-Unternehmer Daniel Niklaus. Sie sprechen über Kartelle, künstliche Intelligenz und das Leben als Weltbürger. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Ronny Grob.
Laura, du bist in 5 Ländern aufgewachsen und bezeichnest dich als Weltbürgerin. Wo fühlst du dich zu Hause?
Ja, in der Schweiz, deswegen bin ich zurückgekommen. Ich habe immer wieder in verschiedenen Ländern gelebt, wie du sagst, aber doch hat es mir gefehlt. Das Land, die Leute, dass alles so gut funktioniert natürlich, dass man es kennt, dass man weiß, mit was man zu tun hat. Ja, und deswegen bin ich wieder hier.
Zurückgekommen von wo? Wo warst du?
Ich war zuletzt, habe ich in Köln gelebt und davor in Brüssel, ja.
Und was sind die anderen 5 Länder, wo du aufgewachsen bist?
USA, Luxemburg und Deutschland. Ja. Also Deutschland war ich noch recht klein, aber in Köln habe ich dann noch als Erwachsene gelebt. Ja. Das sind so die. Und dann die Schweiz.
Dani, bist du auch ein Weltbürger?
Ich würde sagen, das erste Mal zu Hause, wirklich, als ich da stand und sagte, hier gehöre ich hin, dieses Gefühl hatte ich mit 20 in New York.
Warum?
Ich kann ich dir nicht sagen. Ich ging da runter und blickte aufs Meer und es war so, hey, das ist es. In der Schweiz, ich habe eine wunderschöne Jugend gehabt, Kindheit, super toll, aber irgendwie so ganz richtig Schweizer meinten die Leute, sei ich nicht. Mhm. Also ich habe tatsächlich in den USA, in New York zum ersten Mal das Heimatgefühl gehabt. Hört sich schräg an, aber ist so.
Und doch lebst du immer noch in der Schweiz?
Immer noch, ja. Ich habe tatsächlich 2-mal die Green Card versucht zu bekommen. Und ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, aber es war die Familie. Es war mein Bruder. Wir sind sehr eng. Er braucht zwischendurch meine Unterstützung. Und da habe ich mich entschieden, nein, ich bleibe in der Schweiz. Ist ein schönes Land, wunderschönes Land. Überhaupt nichts dagegen. Gefällt mir alles gut. Also von dem her bin ich trotzdem ganz glücklich hier.
Aber du hast immer noch eine enge Beziehung zu den USA.
Ich habe dann mit, was war ich? 40. Ja genau, mit 40 habe ich ein Surfcamp in Kalifornien mit einem Partner gegründet. Und dann konnte ich so pro Jahr, kann ich, wenn es die Arbeit zulässt, 1-2 nach Kalifornien reisen. Und dann lebe ich dort meine gefühlte Heimat und sonst bin ich hier.
Laura, du kennst die USA ebenfalls gut. Du hast gesagt, du bist auch dort zum Teil aufgewachsen, hast dort auch gearbeitet. Teilst du Danis Faszination für dieses Land?
Absolut. Das Land ist, es lässt sich gar nicht wirklich beschreiben. Es ist so verschieden. Ostküste, Westküste, Norden, Süden, das Inland. Aber dieser Drive, den die Amerikaner haben und dieser Glaube, dass alles möglich ist, wirklich alles erreicht werden kann, alles kann man machen, wenn man es einfach nur macht und probiert. Und das fasziniert mich. Und auch die, ja, ich habe jetzt gerade heute Morgen von einem Freund aus Kindesjahren eine Nachricht bekommen, der hat eigentlich Sinologie studiert, dann ist er in Immobilien gegangen, hat er gemerkt, ja, der Markt, der ist es nicht mehr wirklich. Dann ist er zurück an die Uni gegangen und er schreibt mir heute, I just made it into law school, mit Anfang 40. Ich finde das einfach irrsinnig, das würde man bei uns nicht machen. Die Amerikaner krempeln ihr Leben von einem Tag auf den anderen um, man hat fast das Gefühl, mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Überzeugung, das finde ich faszinierend und beeindruckend, ja.
Es gibt aber auch vermehrt Unterschiede. Also Kalifornien ist nicht Texas. Ist auch politisch ein Divide. Nehmt ihr den auch wahr?
Also ich würde sagen, Texas ist nicht Texas. Wenn du in Houston bist, dann hast du ja ein kleines Kalifornien mittlerweile. Also da muss man schon ein wenig, Entschuldigung, Austin, da muss man schon ein wenig differenzieren. Das Land ist im Moment sehr polarisiert, ganz klar. Ich würde aber nicht so sagen, es ist Kalifornien oder so, weil ich hatte ein Surfcamp in Orange County, hier um gleich politisch zu werden. Ich finde im Moment sehr tragisch, was passiert in Amerika. Und vor allem finde ich auch tragisch, wie viele in Orange County diesem weißen, ja, diesem Trumpismus da verfallen. Und die könnten gerade so gut in Texas sein. Also ich würde eher sagen, es ist von der Schicht der Gesellschaft ein Divide und nicht so stark regional.
Wobei bei den Wahlen ja Kalifornien immer eigentlich sicher blau ist, oder?
Ja, ja, bis auf Orange County, bedauerlicherweise.
Du bist ans falsche Ort gegangen.
Nein, es ist ein wunderschöner Ort und es gibt auch ganz viele demokratische Wähler. Aber das ist jetzt halt eine Phase, die Amerika durchmacht. Diese Phase macht Amerika immer wieder durch und die geht auch wieder vorbei.
Bist du auch auf dem Surfbrett, Laura?
Nein, ich gehe unters Wasser, ich tauche. Also Flaschentauchen, ja. Ich habe nicht so das Talent, stabil auf Surfbrettern eine Welle zu reiten, musste ich leider feststellen. Und Wasser ist aber doch was Wunderschönes. Und dann schaue ich mir das unter Wasser an.
Tauchen ist auch ein schönes Hobby. Ja. Wo gefällt es dir am besten?
Ja, wo es warm ist natürlich. ich hatte das große Glück, aber auch ein bisschen in dem Sinne das Pech, dass ich meine Ausbildung in Myanmar gemacht habe und das ist eine der schönsten Tauchregionen, völlig unberührt. Und jetzt bin ich ein bisschen verwöhnt.
Ich mag das in Ägypten.
Oh ja, in Ägypten ist natürlich auch sehr schön. Das war die letzte große Tauchreise und jetzt für nächsten März habe ich was geplant. Da haben wir was geplant, für mich das erste Mal in Malediven. Ich glaube, von was ich so gehört habe, soll das ganz schön sein.
Dani, deine Firma NetLife bietet Services im Bereich künstliche Intelligenz an. Also ihr macht eigentlich so ein bisschen das, was jetzt jeder macht.
Genau. Und das seit 1993.
Aha. Aber jetzt ist eigentlich mit ChatGPT ist künstliche Intelligenz so richtig groß geworden, ist im Alltag angekommen. Ja. Was hat sich genau verändert?
Die Wahrnehmung bei den Leuten. Wenn ich sage 1993, tatsächlich 1993 habe ich für eine Videothekensoftware ein Expertensystem gemacht. Natürlich nicht so, wie man es an der ETH mit allem drum und dran machen würde, aber so quasi künstliche Intelligenz in den Anfängen, wo man anhand des Filmumsatzes, der Schauspielenden und des Genres mit dem Mietverhalten quasi eine Prediction machte, wer wie oft welchen Film wird mieten. Also das ist ein altes Konzept, das hat niemand interessiert. Es hat auch niemand interessiert, als man um 2000 so semantische Suchen macht, hat auch niemand interessiert. Und als wir 2015 auf IBM Watson ersetzten, hat es auch niemand interessiert. Aber dieser ChatGPT, der war eingänglich für die Leute, dass es ganz viele verstehen. Und vorher hast du eine Wand gesprochen, hast die Theorie versucht, hey, das ist es, das kommt, das brauchst du. Und für die Leute, hä? Und dann hatten sie ChatGPT benutzt und es war wie so, wow, wie ein iPhone, das ist es. Und ich glaube, dieser Moment muss manchmal in der Gesellschaft passieren, dass die Leute begreifen, da ist was und da können alle Propheten vorher noch so lange schwatzen, das ist da völlig egal. Aber wenn so ein Moment kommt, ein Kick, dann macht es Klick und alle machen es.
Ich glaube, die Leute sind auch, Menschen sind auch tendenziell bequem, ein bisschen faul. Sie haben sich mit ihrer Technik arrangiert. Es funktioniert gut, Google läuft doch. Das iPhone ist praktisch, ich kenne das. Da braucht schon etwas, was einen erheblichen Mehrwert bietet, dass ich bereit bin, mich darauf einzulassen. Und ich fand dieses ChatGPT, das ist einfach, wie du sagtest, wow, so einfach. Und da, alles davor musste man ein gewisses Wissen haben, man musste sich mehr damit befassen. Heute sitze ich irgendwo und sage, ach, schreib mir doch schnell mal das oder gib mir die Antwort auf das oder wo finde ich denn das? Wahnsinn. Das ist beeindruckend und manchmal auch beängstigend. Man weiß gar nicht, in welche Richtung es gehen wird. Oder braucht es uns überhaupt noch?
Was stellst du?
Schwierig abzuschätzen. Ich glaube, in vielen Bereichen nicht mehr. Aber wir sind soziale Menschen. Ich glaube, wir schätzen immer noch den Austausch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen sich sicher und wohl fühlen würden, von einem Roboterarzt abgetastet zu werden. Ich glaube, gewisse Interaktionen, da möchte man einfach einen Mensch haben. Aber bei vielem?
Mhm. Journalisten, Anwälte?
Anwälte, wer weiß. Ich habe schon.
Du bist Anwältin?
Ja. Ich hoffe. Aber ich merke schon, dass Klienten ankommen. Ja, ChatGPT hat mir gesagt, oder? Im Moment ist es noch schon sehr fehleranfällig natürlich, aber wir sind noch sehr am Anfang. Wie sieht das in 5 Jahren aus, 10 Jahren aus? Wir sind tendenziell gut als Anwälte, unseren Berufsstand zu wahren. Also da habe ich vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, dass wir da länger überleben. Aber stimmt, das ist eine Diskussion, die man haben muss. Ja.
Die Frage ist, ob ihr überhaupt merkt, dass man euch nicht mehr braucht.
Ja, klar, ein Bankkonto.
Nein, sagen wir jetzt mal, man hat einen Vertrag. Menschen gehen einen Vertrag ein, unterschreiben, haben nicht so wirklich eine Ahnung, was sie tun. Wenn sie den Vertrag aber zuerst ChatGPT geben, einfach weil man es gewohnt ist, dann kommt, hey, denkst du an das, das und das? Dann kann ich mal zurückschreiben, hey, du, bitte, das und das. Und ich könnte mir in Zukunft bessere Verträge grundsätzlich geschrieben werden. Okay, jetzt bester Vertrag, man kann sich trotzdem streiten. Leute werden vielleicht im Vorfeld mit ChatGPT sprechen. Was gibt es für Lösungen als Ansätze? Wenn man die Eskalationsstufe sich anschaut, wie lange, wenn es mal beim Anwalt landet, ist schon sehr viel passiert. Kann ChatGPT und Co. vorher helfen, einen Konflikt zu lösen? Und man geht oft davon aus, ja, was ist denn die direkte Folge? Aber viel dramatischer ist die indirekte Folge. Nehmen wir diese Kamera. Da war früher ein Film drin. Dieser Film musste wo gekauft werden, nämlich am Kiosk. Und das war für den Kiosk war wichtig, dass man Filmrollen verkaufte, neben den Zeitungen und Co. Aber mit dem Internet und der digitalen Fotografie fiel das auf einmal weg. Und das Businessmodell des Kiosk ist plötzlich bedeutungslos.
Weil hat sich verändert.
Hat sich verändert, würde ich sagen. Ja.
Eingestanden. Wie,
da gibt es jetzt CBD, das durfte man früher nicht verkaufen.
Ja, genau, und das kann man heute im Kiosk.
Das kann man dafür heute verkaufen, okay. Oder?
Ja. Also. Ich würde mal sagen, die Anzahl ist wahrscheinlich deutlich zurückgegangen, das Volumen wahrscheinlich auch. Aber ich denke, ChatGPT wird viel mehr Dinge verändern, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, die einfach passieren. Und plötzlich, ha, ist es da.
Nutzt du ChatGPT auch für den Job? Also gibt es Anwendungsmöglichkeiten?
Auf jeden Fall. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Gerade wenn man viel Informationen systematisch aufbereiten muss, wenn man da, ich weiß nicht, 10 verschiedene Dokumente hat und sagt, man tu mir die mal systematisch ordnen, nach Datum, zieh mir das und das raus aus jedem Dokument. Ich möchte genau diese Fakten oder diese Aussagen haben. Das hilft schon, aber man kann sich überhaupt nicht drauf verlassen. Das ja. muss man einfach wirklich
das
sagen.
Das ist leider wirklich so. Ne?
Überhaupt
also
nicht.
Also zu der Zeit auf jeden
Aktuell
Fall.
Aktuell kann man das nicht. Ich musste so schmunzeln. Ich hatte letzte Woche, habe ich gesprochen in Lausanne beim Centre Patronal. Und auf dem Weg dahin wollte ich die Folien noch ein bisschen aufmotzen. Habe gesagt, erstell mir ein Bild mit dem Wappen vom Kanton Fribourg. Da lädt er das. Dann schaue ich mir so an und denke, das sieht komisch aus. Schnell nachgeschaut, ja, genau. Farbe falsch oder falsch. Weiß, schwarz und weiß falsch. Das ist jetzt nicht so schwierig. Wappen, Kanton Fribourg und selbst da. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit den Resultaten. Die muss man sorgfältig überprüfen. Und da sehe ich ein bisschen Risiko, dass diejenigen, die jetzt damit aufwachsen sozusagen, sehr stark daran glauben, an die Richtigkeit und das nicht mehr so genau prüfen. Und da könnten wir vielleicht Probleme kriegen, wenn das Programm nicht besser wird.
Mhm. Wo siehst du, Dani, in Zukunft die größte Veränderung durch KI?
Autonomes Fahren. Wenn autonomes Fahren funktioniert, dann wird das auf unsere Wirtschaft, glaube ich, die fundamental alles verändern. Das hört sich jetzt ein wenig schräg an, aber wenn man sich einfach mal überlegt, dass das Auto ist die zweitgrößte Investition, die Menschen normalerweise machen.
Die größte ist ein Haus.
Ein Haus. Wenn ich autonomes Fahren habe, dann wird der Besitz des Autos nicht mehr nötig sein. Das heißt, wir haben ganz viele Jobs, die dahinter hängen. Wir können in verschiedene Richtungen gehen. Wir können in die Richtung gehen, das autonome Fahren in den Städten dafür sorgen, dass sie rausgehen, wenn sie nicht gebraucht werden. Es kann aber auch sein, dass es dazu führt, dass wir Tausende von autonomen Autos haben, die permanent herumfahren sind. Dass unsere Städte können schön oder hässlich werden. Und es hat dann viele Auswirkungen auf verschiedenste Berufe. Taxichauffeur ist der naheliegendste. Aber wenn ich kein Auto kaufen muss, dann wird es auch weniger Autowerbung geben. Es wird irgendwie weniger Versicherung geben, weil ich brauche den Versicherungspartner hier nicht mehr dran. Es ist der Zulieferer zum Autoversicherer. Also es hängen dort enorm viele Jobs dran, die vieles verändern und uns dann auch neue Möglichkeiten geben, weil das heißt, Kinder sind plötzlich viel flexibler, ältere Leute sind plötzlich viel flexibler. Also dort, das sehe ich jetzt als Einzelner einfach als einer der größten Veränderungen. Und das andere sind viele kleine, die unsere Gesellschaft verändern werden.
Und positiv ist, dass die Autos endlich gefüllt werden.
Ja, wäre schön.
Das wird passieren. Also vor allem auf jeden Fall die Leute, die knapp bei Kasse sind, werden natürlich dann alle zusammen im Sammeltaxis rumfahren.
Das wäre wirklich schön.
Aber das wird passieren. Das ist ja jetzt schon so. Also Uber bietet das bereits an. Ich habe es noch nie benutzt. Habt ihr es schon mal benutzt?
Nee. Ich frage mich, wie beliebt das ist.
Ich würde es gerne.
Genau, das ist die Frage eben. Ich weiß nicht, ob es wirklich so fundamental das Verhalten der Menschen ändern wird. Man hat das ja schon ein bisschen probiert, weniger Autos, mehr Carshare, dass die Leute diese Ausgaben nicht haben. Aber ich glaube, das ist nicht profitabel. Oder wer operiert dann diese Autos? Oder wem gehören diese Autos? Wer sorgt dafür, dass die in die Städte wieder rausfahren? Wer zahlt dafür diese Planung? Und wer wartet die Autos? Erfahrungsgemäß, wenn etwas einem nicht gehört, trägt man nicht so Sorge dazu. Das ist, glaube ich, ein großes Problem bei diesen so Kurzmiet-Gefährten, zwei- oder Vierräder. Ich sehe da noch ein paar Herausforderungen. Ich glaube, auch viele Menschen, das muss sich, glaube ich, noch sehr auch in den Köpfen verändern. Auto bedeutet für viele noch Freiheit. Ja. Und ein Auto zu Hause zu
lenken.
Ja, selber zu lenken. Und dieser Leap, einer Maschine das zu überlassen, glaube ich, gibt es schon bei vielen Konsumenten noch einen gewissen Vorbehalt. Ich weiß nicht, also ich glaube, das braucht vielleicht noch eine Zeit.
Vielleicht, um ein bisschen Kontext zu geben. Als ich 17 Jahre alt war, habe ich eine Software programmiert und den Carpool gegründet, wo die Leute sagen konnten, wo sie arbeiten und wo sie wohnen. Und ich versuchte, die Leute zusammenzubringen in ein Auto. Und ich bin auch in St. Gallen am Donnerstagabend, wenn Abend verkauft wurde, und Samstag war ich mit Zetteln an der Straße und habe Zettel verteilt und bei Firmen. Ich habe, glaube ich, und die Medien in der Ostschweiz haben darüber berichtet, und ich habe, glaube ich, nach etwa 4 Monaten hatte ich etwa 91 Anmeldungen. Und alle sagten, oh, ist aber toll, dass du das junge Mensch so machst. Aber bei mir, ja, da ist es etwas anders. Und ich glaube, emotional ist es richtig. Aber es passieren zwei große Trends. Erstens, viele Jungen haben heute keine Autoprüfung mehr. Es ist eine deutliche Veränderung in dem. Und das andere ist der Preis. Ein geteiltes Auto, autonom, wenn die Kosten unten sind, wird so viel billiger sein, als ein Auto zu haben. Also ich glaube, das wird dort drüber gesteuert. Aber ich verstehe, das ist ein Statussymbol und allem drum und dran. Und es wird nicht so schnell gehen, wie ich jetzt denke. Aber
und die Sicherheitsdiskussion wird sich umkehren. Man wird sagen, was? Du lenkst dein Auto selber? Das ist doch viel zu gefährlich.
Ja, genau. Ja, das hat man, sagen mir meine guten Freunde schon, du wirst der letzte Dinosaurier sein, der am Steuer selber.
Aber du magst dein Auto und fährst es gern.
Ich liebe Autofahren.
Du bist ein Autofan.
Ich bin ein Autofan. Ich liebe Autos.
Was hast du denn für eins?
Im Moment gerade keins, weil ich musste umziehen, habe keine Garage. Nein, ich habe es bei den Eltern platziert. Aber ich habe nichts Besonderes, ein kleines Cabrio, aber es macht mir viel Spaß. Und das fahre ich eisern offen, solange es nicht regnet oder schneit. Oh. Voll mit Heizung, Sitzheizung, Schal. Die Leute denken immer, die ist aus der Psychiatrie ausgebrochen wahrscheinlich. Aber ich finde, das ist für mich Lebensqualität.
Also ich verstehe jetzt deine Argumentation und ist völlig okay. Wie alt sind deine Eltern? Aber die Diskussion kommt irgendwann und ich glaube, das wird auch ein Treiber sein.
Aber ich sehe das zum Beispiel durchaus kritisch, dass man Autos so verbannt, eben wegen Kranken und Alten. Man macht nicht viele Ausnahmen in den Innenstädten für Leute, die nicht gut zu Fuß unterwegs sind. Also wer physisch nicht in der Lage ist, einen Tram zu benutzen. Und wer sich nicht einen speziellen Fahrdienst leisten kann, wird zunehmend doch aus der Innenstadt verdrängt. Ich verstehe das Anliegen, dass man weniger Stadtverkehr haben möchte, aber ich weiß nicht, ob man da immer die richtige Balance findet. Und so schnell, glaube ich, geht das auch nicht, weil meine Berufsgattung wird dann auch die ganzen Haftungsfragen aufwerfen. Das geht dann auch noch lange, bis das geklärt ist. Und ich fürchte da, ja, so schnell geht das leider noch nicht mit dem autonomen Fahren. Oder für mich hoffentlich noch nicht.
Um nicht zu lange da zu bleiben, ich glaube, ein Blick auf San Francisco oder auf die Städte, wo jetzt autonome Auto fahren. Und am Schluss wird es der Markt zeigen. Entweder werden sie sich durchsetzen oder nicht. Ich bin in der Tendenz immer etwas zu optimistisch. Also von dem her gebe ich dir gerne irgendwas noch ein paar Jahre.
Zwischen uns zwei.
Wahrscheinlich.
Aber in San Francisco ist das gang und gäbe.
Absolut. Das ist, wenn man jetzt die Anzahl... Ich weiß jetzt, ich habe leider nicht die aktuellen Zahlen von Waymo, aber die gefahrenen Kilometer sind da einfach, die sind riesig. Also das
ja, und in China natürlich.
Durch die Decke, in China auch. Und von den Geschäftsmodellen, es gibt auch ganz interessante Geschichten. Ich meine, auf der einen Seite haben wir Alphabets Tochter Waymo, die finanzieren das einfach, die machen das quasi selbst. Dann haben wir Tesla, die sind auf einem zweigleisigen, wir machen das FSD und dann geben wir zwei Möglichkeiten. Du kaufst das Auto und dann sagst du, jetzt darfst du Geld verdienen für mich. Dann habe ich quasi Leute, die das finanzieren. Und wenn die erfolgreich sind, glaube ich, wird Google hingehen, also die Alphabet-Tochter, und dasselbe machen wie beim Phone. Sie machen das als Betriebssystem und stellen das jedem Hersteller zur Verfügung, der es haben will. Und die werden dann kämpfen müssen, wenn eine VW, wenn eine Hyundai, wenn eine Kia, ja, wenn alle die plötzlich gegen autonome Autos kämpfen müssen, dann werden die das Betriebssystem reintun und schauen. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen.
Laura, du bist seit 2023 Präsidentin der Wettbewerbskommission. Warum braucht es so eine Kommission?
Die braucht es oder die wurde geschaffen, um das Kartellgesetz und das Binnenmarktgesetz durchzusetzen. Das sind zwei für eine Volkswirtschaft zentrale Gesetze. Sie stellen sicher, dass der Wettbewerb fair stattfindet und dass die Großen nicht zum Beispiel ihre starke Stellung missbrauchen, um Kleine aus dem Markt zu drängen oder um Konditionen zu verlangen, die für die anderen nicht tragbar sind, oder eben auch, um zu verhindern, dass Kartellabsprachen getroffen werden. Das ist sehr gut. Jahrzehnte der Erfahrung, ökonomische Erfahrung dokumentiert, dass solche Absprachen eine Wirtschaft sehr schädigen, machen sie träge, die Preise gehen hoch, die Auswahl geht runter, es gibt weniger Innovation. Wir erinnern uns an die Zeiten des Bierkartells in der Schweiz, da gab es keine Auswahl, da gab es kein Pale Ale und schon gar nicht irgendwelche speziellen, ja, Biere, da gab es einfach Einheitspreis, Auswahl und Qualität in Anführungszeichen, weil alles kartelliert war. Da gab es auch keine Möglichkeit für kleinere Unternehmen, diesen Markt aufzubrechen.
Was war denn das außergewöhnlichste Kartell aus deiner Sicht?
Jetzt in der Schweiz? Ja. Ich glaube, also das, was zu einem Umdenken geführt hat in der Schweiz, ist sicher das Bekanntwerden des Vitaminkartells. Da haben große Pharmaunternehmen auf der ganzen Welt die Preise für Vitamine abgesprochen, also Vitamin Supplements. Und der Ringleader, wie man sagt, also der Anführer dieses Kartells, war die damalige Hoffmann-La-Roche. Er hat in der EU etwa 500 Millionen Euro Buße gekriegt und in der Schweiz gab es nichts, oder? Die Schweizer konnten einfach nur sagen, ihr habt auch gegen unser Gesetz verstoßen, aber das war's dann. Und das hat dann wirklich zu einem Umdenken geführt. Oder da war auch, das war systematisch aufgeteilt, der ganze Markt. Oder das eine Unternehmen hatte diese Weltregion und das andere da. Die durften nur die einen da liefern, sie durften sich unterbieten, durften nicht mehr größere Mengen anbieten. Und,
Ja, wie ist es heute? Wie frei ist der Wettbewerb in der Schweiz?
Ja, das ist immer eine sehr gute Frage. Ich denke, die Akzeptanz ist sicher da für das Kartellgesetz in vielen Industrien, vor allem denen, die international tätig sind. Die erleben das ja auch, die müssen sich ja auch an der EU dran halten oder in den USA, in anderen Ländern. In anderen Industrien ist es etwas schwieriger. Da finden wir auch immer wieder Kartelle. Gerade in Industrien, wo, sagen wir mal, es naturgemäß engere Kooperationen gibt, weil der Markt so aufgebaut ist, da ist das Risiko höher, dass man über Sachen spricht, über die man nicht sprechen sollte. Ich denke jetzt hier, gewisse Verfahren haben wir auch hängig jetzt gerade in der Bauindustrie. Oder da gibt es sehr sinnvolle Kooperationen zwischen Unternehmen, weil es sind viele kleine Unternehmen in der Schweiz, die können für große Aufträge nicht einzeln offerieren, das ist klar. Und es ist auch völlig erlaubt, dass die zusammensitzen und sagen, hier haben wir ein Projekt, du machst diesen Teil, ich diesen, ich diesen. Aber man darf dieses Projekt nicht nutzen, um zu sagen, ja, und im Übrigen in Zukunft für jedes andere Projekt sprechen wir uns auch ab über die Preise und dann kriegst du es dieses Mal und du das nächste Mal und du das dritte Mal. Und es gibt gar keinen Wettbewerb, sondern es ist alles abgesprochen. Und das ist natürlich für den Steuerzahler nicht gerade eine schöne Nachricht, dass wir überhöhte Preise haben und vielleicht schlechte Qualität. Dann zahlen wir für Straßen, die nicht die beste Qualität ist. Es dauert viel länger, wir stehen länger im Stau und wir zahlen mehr.
Omi, hast du als Unternehmen auch schon bei einem Kartell mitgemacht?
Ich würde eigentlich lieber zuerst mit dir über Kreditkartenkommissionen sprechen. Weil davon sind wir konkret betroffen. Wie kann es sein, dass wir eine Industrie haben, die eigentlich 40-prozentige Rendite hat und kein Land macht ernsthaft irgendetwas gegen Visa und Mastercard?
Da muss ich widersprechen. Wir haben mit Mastercard eine einvernehmliche Regelung abgeschlossen. In der EU gibt es auch Regelungen mit beiden Unternehmen, wie hoch diese Fees sein dürfen. Und diese Regelungen, die sind einer periodischen Überprüfung unterworfen. Alle 5 Jahre schaut man sich an, ist das noch zulässig. Man muss auch sehen, dass Kreditkartenunternehmen ständig neue Produkte entwickeln, da auch Geld investieren rein. Und gerade wenn sie ein neues Produkt auf dem Markt lancieren, kann es unter gewissen Bedingungen auch gerechtfertigt sein, dass sie Gebühren für eine gewisse Dauer verlangen. Aber das schauen wir genau an.
Und aber
das,
40%?
Es sind nicht 40%.
Die machen 40% Gewinn?
Wie die ihren
Umsatz?
Ja, wie die ihren Gewinn machen und ihren Umsatz, das ist eine andere Frage, als wie die Fees sind. Aber die Fees
ja,
sind nicht...
Die Fees machen ja den Gewinn aus. Wenn ich hohe Fees habe, dann verdiene ich viel. Dann habe ich wirklich gut gewirtschaftet. Und die sind so unglaublich hoch.
Muss ich entschieden widersprechen. Die sind nicht unglaublich hoch. Die sind auch abhängig davon, wo ich zahle, ob ich mit der Karte am Terminal zahle oder Card Not Present. Die sind auch davon abhängig, welche Art Produkt ich kaufe, Güter des täglichen Bedarfs oder nicht. Und es sind auch Beträge, je nach, es ist gestaffelt oder die Fees sind nicht 1% für einen Betrag, der 50.000 ist. Also das ist.
Ich glaube, mein Punkt ist jetzt nicht drüber gekommen. Vielleicht muss man den mal separat angucken. Aber das sind Firmen, die machen 40% Gewinn. Das ist unglaublich viel und das ist ein klares Anzeichen, dass hier die Konsumenten brutal über den Tisch gezogen werden. Ich habe jetzt gehört.
Werden die Kreditkarten nicht durch eine neue Technologie irgendwann obsolet? Also, ich meine, wer braucht noch diese Plastikkarten in Zeiten von Internet und KI?
Also, ich zahle mit Bitcoin.
Ja,
wo ich kann.
Ja, aber das ist so irrelevant, dieser Teil.
Noch?
Ja, und der wird auch noch lange relevant sein.
Aber es gibt auch Twint, es gibt...
Haben sich schön dorthin bewegt, wo die Kreditkarten sind, verlangen genau gleich, plus, minus viel. Das ist, also ohne jetzt hier zu lange dies zu diskutieren, vielleicht mal als Gedanke, das mal
mitzunehmen. Aber eine Gegenfrage. Ja. Die Tatsache, dass ein Unternehmen hohen Gewinn macht, warum ist das a priori
Ja, es gibt zwei Unternehmen auf der Welt, die das wirklich treiben. Und du hast extrem hohe Eintrittshürden in diesem Markt. Extrem hohe. Du hast eigentlich eine Kartellsituation.
Das stimmt nicht. Nein, wir kennen den Markt, wir untersuchen den seit vielen Jahren. Es ist keine Kartellsituation. Es stimmt, es sind zwei sehr starke Player da. Es gibt aber, wir sehen einen starken Wachstum von anderen Zahlungsmöglichkeiten, der konstant zunimmt. Es ist nicht so, dass das plafoniert ist und nicht weitergeht. Wir sehen viele innovative Player, die auf den Markt kommen mit Revolut, Apple Pay. Das setzt sich zunehmend durch. Insofern würde ich jetzt dem widersprechen, dass das und ein Kartell bedeutet eine Absprache. Genau. Das würde bedeuten, dass die zwei sich absprechen. Genau. Aber die zwei konkurrieren sich sehr stark.
Also du hast jetzt gerade Apple, jetzt müssen wir aufpassen, wir haben ja eine gewisse Zeit, ich will das auch nicht so weit aussehen. Aber Apple Pay hat ein enorm cooles Ökosystem um Finanzierungen gemacht, aber Apple Pay braucht Mastercard und Visa, um zu funktionieren. Und mit jeder Apple Pay-Zahlung bezahlst du die Kreditkarteninstitute. Und für mich als Unternehmer, und ich nehme jetzt bewusst den Surfcamp in Kalifornien, da haben wir, vor allem wenn wir Amerikaner haben, Kreditkartenzahlungen. Wir zahlen deutlich mehr Kreditkartenfees als Steuern. Und wenn man sich anguckt, dass zwei Unternehmen weltweit so führend sind, so hohe Eintrittsgebühren und so hohe Gewinne haben, sage ich dir jetzt als Unternehmer. Ob die jetzt miteinander reden oder ob sich die gegenseitig zuzwinkern, macht für mich keinen Unterschied. Als Unternehmer, KMU-Unternehmer, ist es für mich ein schwerst monopolanrüchiger Markt. Und vielleicht bewegt sich ja mal was. Es hat im US-Kongress letztes Jahr Anhörungen gegeben. Ich denke, es muss von dort kommen. Ich glaube nicht, dass wir in Europa oder in der Schweiz da Zähne zeigen.
Das ist vielleicht auch ein grundsätzliches Problem mit der Marktstruktur. Also in Industrien, wo die Eintrittshürden hoch sind und wo man relativ große Netzwerkeffekte hat, hat man halt eine natürliche Tendenz zu einem Oligopol oder sogar Monopol.
Ja, aber ich muss auch da klarstellen, wir haben in Europa eine andere Situation in Bezug auf diese Card-Fees als in den USA. Da hat das Wettbewerbsrecht eben gegriffen und da haben sowohl die in anderen europäischen Ländern als auch in der Schweiz die Wettbewerbshüter tiefere Fees mit diesen Card-Anbietern ausgehandelt. Dass die Amerikaner haben also ein ähnliches, aber anderes Wettbewerbssystem. Ich weiß nicht, wie die Fees da sind. Ich muss aber auch sagen, das amerikanische Kartellrecht ist das schärfste auf der Welt. Da geht man ins Gefängnis, wenn man sich abspricht. Und in ein amerikanisches Gefängnis, nicht in ein norwegisches Gefängnis. Dessen sind sich die Unternehmen sehr bewusst. Gerade in Märkten, wo es nicht viele Anbieter gibt, ist es ziemlich einfach für die Wettbewerbsbehörden zu schauen, ob Gebühren, die ja öffentlich sind, mehr oder weniger abgesprochen sind. Weil wenn die alle identisch sind, dann ist das ja schon mal ein Hinweis, dass da vielleicht nicht Wettbewerb vorhanden ist. Und wenn die amerikanische Wettbewerbsbehörde das nicht aufgreift, ist das für mich ein Indiz, dass da wohl keine Kartellabsprache vorhanden ist. Ich sage nicht, dass die Fees nicht in den USA hoch sind, aber auch in einem Duopol kann der Wettbewerb sehr scharf sein. Und auch da kann sehr gekämpft werden um die Kunden.
Das ist so. Bei 40% Marge nicht. Aber ich nehme jetzt das mit und werde mich da nochmals vertieft mal gucken, was in Europa und in der Schweiz passiert. Denn es gibt ein Bauchgefühl und etwas, was ich unternehmerisch erlebe. Und vielleicht gibt es ja mal eine Diskussion und dann gehst du mal, oder vielleicht hast du eine Erinnerung.
Wie gesagt, wir haben wir haben das regelmäßig. Wir haben
ist diese das, mit der künstlichen Intelligenz ist das ein Treiber der Monopolisierung. Also diese Modelle, die brauchen ja massiv Rechenpower und profitieren enorm von Skalierung. Also eigentlich begünstigt das auch eine Marktkonzentration oder auch eine Absprache?
Das ist schon seit vielen Jahren das Thema, die Angst vor dem Algorithmenkartell, dass Computer intelligent genug werden, um ein Kartell zu bilden, die man dann nicht mehr sieht. Ja, auf der anderen Seite benutzen wir ja auch KI, die wir auch immer feiner tarieren, um zu finden, ob Kartellabsprachen irgendwo vorhanden sind. Eine große Sorge ist durchaus, dass bei KI jetzt eine Googleization passieren könnte, dass einfach nur ein Anbieter erfolgreich aus diesem KI-Rennen hervorkommt. Ob das passiert, mal schauen. Aber spannend finde ich, es galt eigentlich über 20, 30 Jahre die unantastbare Weisheit, dass Google nie wieder, niemals kann angetastet werden, dass deren Marktanteile auf immer in Stein gemeißelt sind und dass niemand diesen Algorithmus replizieren kann und seriös.
Und 20, 30 Jahre vorher sagte man das Gleiche über Microsoft.
Ja, ja. Das finde ich aus Wettbewerbssicht wahnsinnig spannend, weil doch so viele Verfahren gegen Google in Europa und auch sonst international geführt wurden und werden. In den USA gibt es sogar zwei Verfahren hängig, wo die Idee ist, den Konzern aufzubrechen, weil er gefühlt so mächtig geworden ist. Und plötzlich kam KI und verändert diese Marktanteile rasant. Das finde ich auch einen interessanten Bereich.
Also faktisch ist es ja schon, dass Microsoft dieses Kartell, also diese Wettbewerb unterbunden hat. Und faktisch ist auch, dass Google diesen Wettbewerb unterbindet. Da gibt es keine Diskussion. Jetzt ist immer die Frage des Zeitraums. Beurteile ich etwas jetzt? Und wenn wir zurückgehen, 2005 bis 2015. Die Stellung von Google war unanfechtbar. Und wenn man irgendetwas machen wollte und Google hat dann gesagt, okay, da ist jemand, der etwas kommt, komm, das bauen wir auch und das lossieren wir, dann war der tot. Das ist jetzt einfach nun mal so. Und jetzt kann man diesen kurzen Zeitraum sich angucken. Dann kommen aber die Anwälte von Microsoft und Co. und sagen, ja, Moment schnell, das ist jetzt so. In 10 Jahren werden wir vielleicht disruptiert. Und das ist dann auch wahr. Eben wie gesagt, Google, wenn Google nicht diesen Schritt macht, okay, wir müssen jetzt auch die KI-Suche anbieten, dann werden sie in 5 Jahren obsolet sein. Wir sehen, was Nokia passiert ist. Die haben diesen Smartphone-Move zu spät gemacht. Die sind weg. Und jetzt ist halt die Frage, wie legt man das aus? Legt man das so aus, dass man sagt, nein, wir haben einen 20, 30 Jahren Horizont und dann ist Google und Microsoft immer in Gefahr, zum Morgen nicht mehr da zu sein? Oder sagt man, nee, jetzt schauen wir uns diesen 5 Jahre an und da muss man sagen, ja, die sind jetzt einfach unglaublich mächtig. Wie siehst du das?
Ich bin tendenziell zurückhaltend bei der Befürwortung von sehr weitgehenden Eingriffen durch Behörden oder Staat, weil die wissen es auch nicht unbedingt besser. Und bevor man da in einen Wirtschaftsbereich reingeht und einem Unternehmer die Sachen wegnimmt und dem sagt, ich weiß es besser und das finde ich schon, muss man sich sehr, sehr wohl überlegen, ob man das möchte, dass da so weitreichende Kompetenzen zur Verfügung stehen und danach ausgeübt werden. Ich weiß nicht, ob Menschen außerhalb einer Industrie genug Fachwissen haben, um das wirklich abschätzen zu können, wie ein Markt zu funktionieren hat und den wirklich steuern können. In der Geschichte hat das nicht so gut funktioniert, wenn Menschen versucht haben, Märkte zu steuern. Tendenziell Konsumenten und die Märkte reagieren relativ weise, in Anführungszeichen, auf die Entwicklung. Und wenn man versucht, die Ressourcen bestmöglich einzusetzen, die man hat. Und ich glaube, das gibt eigentlich die besten Resultate. Und bei der Technik, ja, ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen Geduld haben und in den längeren Horizonten denken, auch weil die Gerichtsverfahren und die Kartellverfahren, die sind ja nicht über Nacht abgeschlossen. Die dauern ja teilweise Jahre, dann geht es wieder in die nächste und geht zurück, nächste Instanz, wieder hin und her. Das kann 10, 15 Jahre dauern. Und dann hat man die Entscheidung, ja, vor 10 Jahren, als ihr damals den, oder 2015, als ihr den Microsoft Media Player, für die, die sich noch erinnern, angeboten habt, das war also Unlawful Bundling, ganz, ganz schlimm für die Konsumenten, dass ihr das zu, als Paket angeboten habt. Heute kennt niemand mehr diesen Player.
Ich denke auch. Zurückhaltung. Ja, du willst.
Dann zum Schluss vielleicht, dass wir da abschließen können. Hast du jetzt Absprachen gemacht mit anderen Surfschulen in Kalifornien?
Wir sind die Einzige, die für Erwachsene das anbietet. Ich glaube, das ist wirklich jetzt auf mich bezogen. Nein, ich habe nie gemacht. Aber die Grenze zur Abmachung, die ist sehr, sehr diffus. Weil wenn sich zwei mal treffen und sagen, hey, das packen wir so an, so ein stilles Abkommen, ich würde sagen, das passiert täglich. Und die Frage ist, wie oft es passiert und wie konsequent das es ist. Und wahrscheinlich ist deine Haltung eine schöne Haltung. Es braucht diese Behörde, damit man nicht einfach das Gefühl hat, man hat freies Spiel. Aber es ist gut, wenn sich diese Behörde zurückhält, weil, ja, ob sie es wirklich immer besser weiß, das steht durchaus zur Frage. Also von dem her gefällt mir die Situation. Und über Kreditkartenkommission kann ich mich ja auch im Stillen ärgern.
Laura Babenbacher, Daniel Niklaus, herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.